kaum zu glauben, wir starten schon in Tag 4 der Medientage München 2021 am Donnerstag, den 28.10. Und mitten in der Medientagewoche feiern wir im Podcast auch noch ein Jubiläum mit der 50. Folge. Okay, die Feier holen wir vielleicht irgendwann nach. Heute diskutieren wir erst einmal wichtige Themen für die Zukunft der Branche insgesamt. Es geht um Nachhaltigkeit, Perspektivenvielfalt und um Medien im europäischen Kontext auch. Aber vorher hier im Podcast, wie gewohnt, der Rückblick auf gestern. Der Tag gestern stand ganz im Zeichen von Audio. Das war auch für mich persönlich ein besonderer Tag, da ich den Audiotrack der Medientage mitorganisieren darf. Getreu dem Motto New Perspectives haben wir verschiedene Perspektiven der Gattung beleuchtet, bei der gerade so viel im Wandel ist und die eine so große Aufmerksamkeit auch erfährt. Und darum geht es jetzt in diesem Podcast zum Hören.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
Mein Name ist Lukas Schöne und wer wie ich die Audiobranche begleiten, beobachten und mit ihr arbeiten darf, der weiß natürlich, wie viel da gerade in Bewegung ist. Große Player investieren immens in die Gattung, siehe zum Beispiel Spotify, aber auch die Relevanz von Radio ist nach wie vor sehr groß, was sich vor allem ja auch in den Krisen der vergangenen Monate gezeigt hat. Die Aufmerksamkeit ist da, in steigender Weise für digitale Angebote, aber nach wie vor auch für das lineare Radio. Aber was machen wir denn jetzt damit? Wie können wir diese Aufmerksamkeit vermarkten? Wie halten wir sie? Wie erreichen wir junge HörerInnen? Welche Rolle spielt Technologie? Viele Fragen, auf die wir gestern einige Antworten gehört haben, unter anderem von Michael Krause, dem General Manager für Europa von Spotify, und zwar danach, in welcher Position sich der Streamer eigentlich in Konkurrenz zu klassischen Radio- und klassischen Audioanbietern sieht.
Also generell, also Audio ist für uns natürlich der Schwerpunkt und da bauen wir gerade die Plattform weiter aus, launchen neue Themen und so weiter. Aber wir arbeiten auch eng mit Radio-Vertretern zusammen, gerade auch im Öffentlich-Rechtlichen hat sich da viel getan. Und ich glaube, dieser Corona-Podcast vom NDR ist ein super Beispiel, der auch sehr erfolgreich sehr viele Leute erreicht hat. Die jungen Leute sind schon sehr viel im Streaming, hören schon sehr viel On-Demand. Sicherlich ein Trend, den man nicht jetzt komplett leugnen kann, dass das On-Demand schon ein starker Trend ist und auch die Personalisierung, personalisierte Inhalte. Ich glaube, da sind wir gut aufgestellt, aber arbeiten da auch eng mit dem Radio zusammen und haben jetzt alle großen öffentlich-rechtlichen Stationen auch quasi im Programm mit den meisten Podcasts und arbeiten da auch gut zusammen. Also ich glaube, das ist jetzt kein komplettes Ausschlusskriterium. Wir sehen uns auch eher als quasi wie so ein Browser für Audio, also sind offen für Inhalte, haben jetzt auch neue Schnittstellen gelauncht, dass man theoretisch auch selber Audioinhalte verkaufen kann und die bei uns dann einfach live stellen kann. Das ist diese Spotify Open Access Plattform, so dass man auch im Grunde selber eigenes Geschäft und eigene Kundenbindung betreiben kann und uns einfach nutzt als Abspielplattform, weil wir eben auf allen Geräten verfügbar sind. Ich glaube, da ist auch noch viel Möglichkeit für privates und öffentlich-rechtliches Radio, das auch zu nutzen.
Ein Browser für Audio, das ist ein interessantes Selbstverständnis, das er da formuliert. Dabei schaut er als General Manager natürlich nicht nur auf den deutschen Markt, sondern kennt auch die internationale Perspektive von Spotify.
Wir sind ja in viele Länder schon weiter expandiert, haben dieses Jahr auch noch neue Länder gelauncht, jetzt gerade auch noch wieder ein paar mehr, sind jetzt eigentlich fast in allen Ländern der Welt vertreten. Und natürlich ist Vermarktung je nach Land auch unterschiedlich wichtig, unterschiedlicher Fokus. Wir haben jetzt gerade noch angekündigt, dass wir in Europa und Kanada und anderen außeramerikanischen Ländern noch ein paar hundert AdSales-KollegInnen einstellen wollen und das Thema sehr ernst nehmen. Gerade der Podcast-Bereich wächst ja auch extrem. Unser Gründer hat im letzten Earnings vorhin mal gesagt, dass alleine die Werbeumsätze da in Amerika 600% gewachsen sind. Mhm. Das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und spielt auch immer eine größere Rolle bei uns auf jeden Fall und ermöglicht eben auch noch mehr Creatoren von den Umsätzen zu leben. Das ist eine gute Sache.
Eine gute Sache, da kann man sicher auch differenzierter Meinung sein, gerade wenn man sich die Konkurrenzsituation mit Radio ansieht und den immens wachsenden Marktanteil im Nutzermarkt. Allerdings scheint gerade in Zusammenarbeit mit den Creatoren, die Krause gerade angesprochen hat, auch vieles sehr gut zu laufen. Dazu habe ich exemplarisch auch in diesem Podcast mal eine Podcasterin befragt, die einen Original bei Spotify hat, nämlich Sally Lisa Starken, das dann später im Podcast das komplette Interview. Auf die Frage, ob wirtschaftliche Ergebnisse für den Konzern Spotify wichtiger sind als Relevanz, das ja eines der großen Themen im Audiomarkt ist im Moment. Dazu hat Krause übrigens Folgendes gesagt.
Also ich würde mal sagen, also wenn wir jetzt davon gehen, was sozusagen bei uns an erster Stelle steht, das klingt jetzt sehr cheesy, aber es sind bei uns tatsächlich die Creator und die Kunden, die an erster Stelle stehen und die Commercials und die wirtschaftlichen Ergebnisse sind ein bisschen zweitrangig. Sieht man auch nebenbei an unseren Umsätzen und Quartalszahlen. Umsätzen nicht, aber an den Ergebnissen, dass das noch nicht so im Fokus ist. Sondern es geht schon darum, noch in diese Branche zu investieren, in das Audio-Thema zu investieren und die Relevanz und die nebenbei auch die Umsätze kommen dann halt eben mit der Nutzung. Da sind wir uns schon ganz sicher, dass das irgendwann noch kommen wird.
Immer wieder betonte Krause gestern, wie wichtig die Zusammenarbeit ist mit Radio und JournalistInnen. Aber dennoch bleibt natürlich die Konkurrenzsituation zum Radio vor allem. Trotzdem sind Anbieter wie Spotify auch wichtig für die Branche, sagt auch Jona Teichmann, die Programmdirektorin vom Deutschlandfunk.
Ich war bis vor einiger Zeit, also bis vor diesem cheesy Bemerkung, den wir gerade gemacht haben, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass die Logik von Spotify ist, Gewinne zu steigern. Das ist ja auch nichts Unanständiges. Und ich glaube einfach, wir als öffentlich-rechtliches Unternehmen haben einen Auftrag und haben auch deswegen eine andere Logik und werden deswegen uns danach unsere Strategie ausrichten. Also ich würde sagen, im Moment ist Spotify ein Partner von uns. Ich fand das mit dem Browser ein interessantes Bild. Ich würde sagen, wir sind Partner, aber wir sind auch Konkurrenten. Möglicherweise irgendwann werden wir nur noch Konkurrenten sein.
Also das ist die öffentlich-rechtliche Perspektive in dem Fall. Wir richten unsere Strategie an unserem Auftrag aus und solange die Funktionsweisen von Spotify dem nicht im Wege stehen, arbeiten wir da auch zusammen. Als gebührenfinanzierter Sender kann man sich das durchaus leisten, im wahrsten Sinne des Wortes. Die private Sicht, also von privaten Anbietern auf das Thema, hatte gestern Nina Gerhardt, die Geschäftsführerin von RTL Radio.
Ich würde es jetzt gar nicht so auf diese Konkurrenzschiene so setzen. Also wir sind ja nicht Partner mit unseren Inhalten, wie Frau Teichmann eben gesagt hat. Aber wir sind jetzt auch nicht die absoluten Konkurrenten. Ich sehe das eher so in der komplementären Nutzung, aus der komplementären Sicht. Radio ist unheimlich relevant. Radio ist das meistgenutzte Audiomedium und Musikstreaming und Spotify mit seinem Angebot ist auch ein relevantes Audiomedium. Aber ja, also in der Nutzung sehe ich uns da nicht irgendwie sozusagen fernab davon, sondern ich glaube, dass wir mit unserem Angebot Relevanz schaffen und wir kommen natürlich auch von einer ganz anderen Zeit, ja, mit einer anderen sozusagen Nutzungssituation und Konkurrenzsituation und wir müssen jetzt uns auch mit neuen Wettbewerbern auseinandersetzen, das tun wir auch und ich glaube, da liegt auch der Knackpunkt, unsere Inhalte eben sozusagen auf neuen Wegen verfügbar zu machen, auf mobilen Ausspielwegen verfügbar machen und da eben Schnittstellen zu schaffen zu den Menschen.
Die Stärken von Radio, also Personalities, ExpertInnen, das Lokale, das Regionale, die können dabei helfen. Und die Nische, sagt Richard Görlich, der Geschäftsführer vom Klassikradio.
Ich würde den Konkurrenzgedanken auch nicht so spielen. Wir sind insofern ein Sonderfall, als wir übrigens als börsennotiertes Unternehmen natürlich auch das Ziel verfolgen, Gewinne zu machen. Und wenn wir zu der Anfangsfrage kommen oder der Frage unseres Podiums heute, was relevanter Content ist, dann würde ich sagen, versuchen wir in unserer Nische mit der klassischen Musik, mit einem eigenen Subskriptionsmodell, wir haben eine eigene App, die es im Abo-Modell und werbefinanziert gibt, Klassikradio Select, versuchen in der Nische was Eigenes aufzubauen, das seit 2-3 Jahren auch sich stetig verbessert und stetig erhöht. Wir gehen da aber auch andere Wege. Klassik Radio arbeitet seit 20 Jahren daran, ein hohes Vertrauen unserer Hörer in die Marke zu bekommen. Und wir setzen das zum Beispiel fort, indem wir die Bezahlschranke hochfahren. Ja. Für uns gibt es ein Halbjahresabo und ein Jahresabo anstatt Monatsabos. Und wir machen die Erfahrung, dass offensichtlich das Vertrauen so groß ist, dass unsere HörerInnen diese Abo-Modelle auch wahrnehmen, wenn sie an nicht werbefinanzierter Musik interessiert sind.
Nische schafft auch Relevanz, kann man sagen. Und Relevanz, das ist ja etwas, was man mit dem Deutschlandfunk auf jeden Fall verbinden würde. Doch was ist denn eigentlich Relevanz für Jona Teichmann?
Stichwort Relevanz, da ist auch eine Umkehr. Also Relevanz heißt ja in einem bestimmten Kontext wichtig. Und Radioleute denken immer, für möglichst viele in meiner Zielgruppe muss etwas wichtig sein. Und im digitalen Markt bin ich als Hörerin diejenige, die entscheidet, was relevant ist. Das heißt, der Inhalt wird nochmal anders angeguckt, hat eine andere Bedeutung. Ich glaube, das müssen wir im Kopf haben und das müssen wir lineare Radiomacherinnen und Radiomacher so ein bisschen lernen, das anders anzugucken. Das ist nicht ganz einfach, aber machbar.
Relevanz ist das eine, die Vermarktung von Audioangeboten, gerade im Digitalen, das andere. Auch wenn relevante, qualitativ hochwertige Inhalte natürlich bei der Vermarktung durch ihre Strahlkraft helfen können, dennoch ist die Frage, wie sich der immer noch relativ neue Markt positioniert. Dazu die Sicht von Katharina Frömsdorf, Geschäftsführerin der 7-1 Ad Factory und dafür die Audiostrategie von ProSieben zuständig.
Der Markt ist mini aktuell, wenn man auf die Vermarktung guckt. Ich glaube, es gibt da verschiedene Marktdaten von irgendwie 30, 40 Millionen Euro Umsatz. Das ist nichts. In den USA ist man bei 1 Milliarde. Und wir sehen in den Abrufen, das werdet ihr auch wahrscheinlich noch besser und noch transparenter sehen, es ist ein sehr urbanes Medium. Ne? Wenn man ein bisschen aus den Metropolen geht, dann Cat Podcast, also da ist der Begriff noch gar nicht so bekannt. Wir tun immer so, als wäre das irgendwie schon ewig da. Wir sehen haben natürlich in den letzten 2 Jahren einen wahnsinnigen Trend in Richtung Unterhaltung gesehen und das hat eben auch diese neue Zielgruppe, die da jetzt diesen Markt antreibt, getrieben oder auch erreicht und bewegt. Insofern, wir glauben, wir sind ganz am Anfang mit dem Podcast-Markt, mit der Podcast-Nutzung und ich glaube auch, das wird in dieser jüngeren, irgendwo zwischen YouTube und TV-Zielgruppe sehr stark auch bleiben, natürlich auch breiter werden. Aber es wird vor allem einfach erstmal so eine Breite abdecken und da sind wir noch nicht. Und dementsprechend werden natürlich auch die Werbeerlöse und die Nachfrage im Markt deutlich steigen.
Und wie schnelllebig das Ganze im Moment noch ist, das haben Frömsdorf und ProSiebenSat.1 auch erlebt mit ihrer Plattform FIO, die etwas über ein Jahr nach Start jetzt wieder eingestampft wird und die Ad Factory sich jetzt auch wieder auf die Vermarktung konzentriert, unter anderem von einigen sehr prominenten Podcasts, wie zum Beispiel Baywatch Berlin mit Klaas Häufer Umlauf oder Apokalypse und Filtercafé mit Micky Beisenherz. Steffen Hopf, CEO von dem noch jungen digitalen Vermarkter Julep, sieht die Technologie als wichtigsten Treiber auch im Digital-Audio-Werbemarkt.
Also ich sehe viele Parallelen zu dem, was wir damals in der digitalen Display-Welt gesehen haben, Anfang der 2000er und dann auch mit Video, vielleicht 2010, 2011, also tatsächlich Bewegtbild im digitalen Bereich. Wahnsinnig viel Supply, aber noch nicht geordnet, noch nicht ordentlich kategorisiert und vermarktbar gemacht. So, meine Prognose ist, die mit der besten Technik, die sich wirklich dieser Plattformisierung annehmen, werden am meisten davon profitieren und wir werden, dann brauchen wir nur in die USA gucken, relativ schnell werden uns Plattformen und diese Plattformökonomie helfen, dass Podcast ein massiv großes Medium wird, auch in der Werbevermarktung. Meine Kollegin hat recht, aktuell sind wir noch ganz am Anfang, aber ich denke, in 2-3 Jahren werden wir uns auf Augenhöhe mit linearem terrestrischen Radio umsetzen befinden.
Nicht schlecht, Herr Krause.
Ja, sehe ich auch so.
Ja, kurz und knapp, der Spotify-Europa-Chef auf Nachfrage von unserem Moderator Andreas Heuchler. Bei all dem, was wir da gerade gehört haben, schwingt auch immer die Frage mit, wie schnell bekommen wir den Wandel denn jetzt eigentlich hin? Bei Jona Teichmann klang das zum Beispiel an, dass man da die, ja, ich sag mal, digitalen Hausaufgaben besser machen müsse. Mit diesen digitalen Hausaufgaben kennen sich Tech-Dienstleister natürlich besonders gut aus und die waren auch gestern auf den Medientagen zu Gast und sie haben ja auch viel dazu beigetragen zu den Entwicklungen in den vergangenen Jahren. Zum Beispiel Konsole Labs mit dem Geschäftsführer Marcel Tullius.
Kann ich total unterstreichen. Also da, es kam ja auch der Satz heute, dass wie das Verständnis ist zwischen den Ohren. Ja. Und das fand ich einen ganz passenden Satz, weil da muss noch viel passieren auf der Ebene. Das betrifft aber beides, sowohl öffentlich-rechtlich als auch privat. Ja. Aber am Schluss ist es so, es gibt die einen, die trotz der letzten anderthalb Jahre, die natürlich für alle echt eine Katastrophe waren, muss man ja ganz klar sagen, bei den Werbeeinnahmen, die da verloren gegangen sind, ist natürlich kein leichtes zu sagen, wir investieren jetzt noch stärker, gerade in der audiointensiven Zeit, wie in den letzten anderthalb Jahren, noch mehr in digital. Das ist auch völlig, völlig verständlich. Das Problem kennen wir am Schluss alle. Wenn die Ressourcen und das Geld nicht da ist, ist es schwierig zu investieren. Und wenn jemand seine Redakteure in Kurzarbeit schickt, dann zu sagen, jetzt packen wir beim Digitalen noch was drauf, ist total schwierig. Gleichzeitig, das nur auf das zu schieben, ist dann das Stück zu einfach. Denn jetzt ist ja genau die Zeit, wo man sagt, jetzt müssen wir an Geschwindigkeit gewinnen, ja, dass wir halt nicht in 2-3 Jahren als Branche dastehen und sagen, naja gut, wir haben Corona überlebt, aber danach ging es den Bach runter.
Also die Branche sollte schneller werden, gerade auch wegen den Entwicklungen in der Pandemie. Das sieht auch Andrea Heidrich von der Radio Innovations GmbH RIC aus Österreich so.
Ich würde sagen, der Content ist da und trotzdem müssen wir noch lernen, ihn richtig einzusetzen, was wiederum bedeutet, dass wir lernen müssen, mit den neuen Technologien noch richtig umzugehen. Es ist die eine Sache zu sagen, ja, wir haben sie wirklich, aber es ist noch immer wieder viel Bewusstseinsschaffung notwendig zu sagen, ja, gut, wenn ihr eine Unternehmensstrategie habt, eine Programmstrategie, aber wer hat eine Datenstrategie, wer hat eine Contentstrategie? Da würde ich auch dieses Thema dieser Diskussion erweitern und sagen Future-Driven Content Technology. Weil wenn wir darauf warten, die Zeitfenster der bisherigen Rundfunkanbieter, und es ist völlig egal, ob wir da von Fernsehen oder von Radio sprechen, wenn wir da ihre Medien, ihre Marken anschauen, in einer von US-Giganten dominierten Daten- und Technologie druckvoll aufgebauten Medienwelt, da eine neue Positionierung anzustreben, also diese Zeitfenster schließen sich immer rascher. Wenn wir da nicht gemeinsam mit den berühmten Techies zusammenarbeiten und dieses Wissen auf beiden Seiten von den Radiomachern mit den neuen Technologien vernetzen, dann werden wir uns gegenüber dem Mitbewerb aus den USA und Co. immer weniger behaupten können. Und dann geht es auch an die Vermarktung, an die Erlöse. Und daran müssen wir denken. Und dafür gibt es auch in Österreich die eben umfirmierte Radio Innovations GmbH im Besitz der österreichischen Privatradios für die österreichischen Privatradios, weil wir versuchen, diese Themen für alle Sender abzudecken und da immer mehr Kooperationen einzugehen und Synergien zu schließen.
Und zu diesem digitalen Shift, da gehören Podcasts natürlich dazu im Audiobereich, selbstverständlich sogar Treiber wahrscheinlich dieser Entwicklung auf der Nutzerseite. Und natürlich haben wir uns gestern auch noch eingehend mit Podcasts auseinandergesetzt im Podcast-Special der Medientage. Nach wie vor sind Podcasts ja auch so ein bisschen die Shooting-Stars unter den Mediengattungen. Das Thema wird uns auch in den kommenden Wochen hier noch beschäftigen im Podcast. Und ich habe gestern auch noch ein Gespräch zu dem Thema geführt, hier im Podcast. Es hat nämlich auch wieder eine Speakerin hier in unserem kleinen Podcast-Raum im ISA-Forum Halt gemacht. Und zwar Sally Lisa Starken. Sie bezeichnet sich selbst als Aktivistin in der Politik, setzt sich für Gleichberechtigung und Vielfalt ein, hat zum Beispiel im Vorfeld der Bundestagswahl mit Wahltraut eine Alternative zum Wahl-O-Mat geschaffen, mit feministischer Perspektive. Und sie ist auch Podcasterin, macht zusammen mit dem Cartoonisten Ralf Rute, die meisten dürften seine Comics aus den sozialen Medien kennen, zusammen mit ihm macht sie also den Podcast Allgemein gebildet. Und da wird sie uns jetzt mal erzählen, was es denn damit auf sich hat und warum Podcast denn da besonders geeignet ist. Hallo Sally, schön, dass du da bist.
Hallo Lukas, danke für die Einladung.
Gerne. Wir kommen ja gerade quasi aus eurem Panel hier oben ins Podcast-Studio gehuscht. Es ging um das Thema Relevanz in Podcasts, die politische Vermittlung in Podcasts. Und da habt ihr ja einen Podcast gestartet. Das ist Ralf Rute, der Comiczeichner und Autor und Musiker. Und
Cartoonist,
was er sonst noch alles ist. Witzebildzeichner, sagt er, glaube ich, auch gerne.
Witzbildmaler, genau. Ja, Witzbildmaler, ich habe genau. das schon so drin, weil er ist immer korrigiert.
Sehr gut. Und ihr beiden macht den Podcast Allgemein gebildet. Was ist das für ein Podcast? Wenn du das einmal das Konzept so, den Elevator-Pitch, sagen wir in der Medienbranche, einmal machst.
Also es ist ein Podcast der politischen Bildung. Und wir, also Ralf und ich, sind sehr, sehr gut befreundet. Und wir haben einfach gemerkt, dass wir uns so viel zu erzählen haben zur Politik, weil Ralf ganz oft immer angerufen hat und gesagt hat, Silly, das und das ist passiert. Sag mal, was bedeutet das denn eigentlich? Und wir haben gemerkt, dass das, was wir uns erzählen, vielleicht auch noch mehr Leute interessieren könnte. Und so haben wir uns dazu entschieden, einen politischen Podcast zu machen. Und in meiner Geschichte war es immer so, dass ich mir ganz viele Fragen gestellt habe zur Politik und immer dachte, Mensch, warum weiß ich das denn eigentlich nicht? Also woher kommt das, dass ich das nicht weiß? Und warum ist mir das peinlich, dass ich das nicht weiß? Und das hat sich so ein bisschen durch meine Jugend gezogen und ich habe mir selber ganz viel beigebracht und ich habe ja selbst im Ehrenamt auch viel politisch gemacht und gemerkt, dass das fast überall so ist, dass gerade junge Leute sich total schämen dafür, was nicht zu wissen oder Fakten nicht zu kennen, aber natürlich eine Meinung haben oder eine haben wollen in Diskursen. Und das wollen wir bieten, genau diese Meinung mit Fakten unterfüttern zu können und dabei ein bisschen lustig zu sein und ein paar schöne Sachen auch zu machen und es nicht irgendwie staubtrocken ist, weil das ist es, Politik ist einfach nicht langweilig.
Das absolut nicht. Ich habe mich dann gefragt, also ich greife mich jetzt mal raus, weil ich glaube, ich ein ganz gutes Beispiel bin. Ich habe diesen Podcast gerne gehört, weil ich ein großer Fan von Ralf Rute bin und dadurch dann halt auf dieses Angebot gestoßen bin. Und ich habe Politikwissenschaft studiert im Bachelorstudium.
Oh, dann kannst du ja alles überprüfen, und was wir jetzt sehen.
Ja, das ist ja das Lustige. Selbst ich habe was mitgenommen. Also was heißt selbst ich, als wäre ich jetzt der große Politikprofi, aber ich habe es halt im Bachelor studiert. Und ich bin ausgebildeter Journalist, also ich beschäftige mich durchaus mit diesen Themen. Aber trotzdem gibt es halt Sachen, wo man denkt, ah ja, stimmt, das war ja, das gibt es ja auch noch. Und was waren noch die Grundsätze einer Wahl, die fünf und so. Mhm. Also diese ganzen Geschichten so auch als Art Auffrischung fand ich ganz, ganz spannend. Aber ich bin ja nicht die primäre Zielgruppe wahrscheinlich als jemand, der auch in den Medien arbeitet. Wen wollt ihr denn mit dem Angebot erreichen? Für wen macht ihr das?
Also wir haben uns überlegt, dass wir das vor allem für junge Leute natürlich machen, die vielleicht keinen guten Politikunterricht hatten. Das ist nämlich ja meistens heute der Fall. Aber auch für alle, die irgendwie sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Und das passte dieses Jahr natürlich perfekt, damit anzufangen, weil wir eine Bundestagswahl hatten. Und unser größtes Gut ist es, dass wir eine Stimme haben in dieser Demokratie und dass wir die aber auch nutzen sollten und nicht nur nach Gefühl, sondern mit Wissen. Und das war es eigentlich zu sagen, lasst uns zusammen noch ein bisschen mehr lernen. Und es gibt wirklich viele, die den Podcast hören, die schon so ein bisschen Ahnung haben oder selbst von sich dachten, dass sie auch Ahnung haben. Und die auch ganz oft zurückgemeldet haben, ja, das war nicht langweilig. Und das ist natürlich noch umso viel schöner, weil die große Herausforderung ist es ja immer, wir haben 40 bis 50 Minuten Zeit und dann müssen wir gucken, was kriegen wir eigentlich alles da rein an Wissen und was, wo geht die Reise danach weiterhin. Und das versuchen wir so ein bisschen zu erfüllen und dann noch zu schauen, dass wir die Leute einfach immer weiter mitnehmen und dass die Folgen ein bisschen aufeinander aufbauen und dass man irgendwie sagen kann, hey, da haben wir in Folge 2 drüber gesprochen und jetzt auch nach der Bundestagswahl ist es ja so, die FDP möchte auf einmal nicht mehr neben der AfD sitzen und dann kann ich sagen, hört Folge 2 des Podcasts, da erklären wir euch das.
Thema. Genau. Ich erinnere mich tatsächlich, ja. Warum Podcast? Warum das Medium Podcast?
Das ist eine richtig gute Frage. Also ich mache das auf mehreren Kanälen auch so, auch auf Instagram. Aber der wichtige Punkt war einfach, dass wir, oder ich glaube, dass es sogar fast mehr in mir lag, ich finde Podcasts einfach so schön, weil man sie überall hören kann. dieses typische, dass, also man, Fernsehsendung braucht man mehr Aufmerksamkeit, man muss irgendwo sitzen und beim Podcast kann ich einfach auch alles andere machen und das finde ich so toll. Ich kann es auf dem Fahrrad hören, ich kann es im Auto hören, irgendwie, wenn ich irgendwo lange hinfahre auf dem Arbeitsweg, ich kann es beim, weiß ich nicht, wenn ich die Wäsche mache oder sogar beim Arbeiten hören. Und das war so schön, dass wir einfach überall dabei sein können und das war auch so ein bisschen der Anspruch, dass es nicht so ist, dass man sich mit Stift und Zettel daneben setzen muss, um zu verstehen, wo wir gerade sind, sondern dass man es nebenbei hören kann und am Ende was mitgenommen hat. Und darum ist das einfach so schön.
Als Fan des Podcasts und als jemand, der sich ja auch beruflich damit auseinandersetzt und einen macht, kann ich das natürlich nur bestätigen. Euch ist es ja wichtig, auch wenn man den Podcast hört, dass ihr nicht nur sendet, ne, sondern auch empfangt. Also ihr versucht, eure Community immer einzubinden. Wie ist denn generell so die Rückmeldung der Community? Was bekommt ihr da an Feedback?
Das ist total schön, weil wir ganz unterschiedliche, also von ganz unterschiedlichen Personen Feedback bekommen. Das ist vielleicht auch daran begründet, dass ich eine jüngere Frau bin. Ich kriege von ganz vielen Frauen Feedback. Gerade über Mail oder Instagram kriege ich viele Nachrichten dazu. Und das ist meistens Dankbarkeit und Themenwünsche, ganz viele Themenwünsche. Das ist auch immer richtig schön, weil wir dann natürlich wissen, wenn da viel irgendwie kommt, das war bei Afghanistan so, da haben uns unfassbar viele geschrieben, könnt ihr bitte da was zu machen. Und bei Ralf gibt es natürlich noch viel, viel mehr Feedback, weil er natürlich eine viel größere Community hat. Und es ist durchweg schön. Was witzig ist, also das war so für mich, also das ist eigentlich meine lustigste Anekdote, dass ich mir manchmal so viel Mühe gegeben habe in der ganzen Redaktion und dann wird sich 2 Tage lang darüber aufgeregt, dass ich Gästin gesagt habe. Und das spiegelt natürlich auch so ein bisschen manchmal die Facebook- oder Twitter-Landschaft wieder. Das gehört natürlich auch dazu. So ein Feedback gibt es auch, wenn man im Podcast gendert, aber gut, da sind wir alte Häsinnen, um damit umgehen zu können.
Das ist ein Phänomen. Ich kenne es mit dieser, also so mit diesem Wort Gästin speziell. Da gibt es auch einen anderen Podcast, den Alles Gesagt Podcast der Zeit, diesen unendlichen Interview-Podcast. Mhm. Und ich glaube, die waren, also zumindest von größeren Angeboten, die ersten, die so Gästin, also auch tatsächlich dann das Wort. Und das ist da bis heute ein großes Thema für lange Feedback-Schleifen, wenn man Jochen Wegner da Glauben schenkt, der das
Das Wort sagt. Steht aber im Duden. So, das, ne? Yeah, das ist immer das Erste, was ich sage. Ja. Leute, das ist noch nicht mal schlimm, es steht im Duden.
Das ist, wo die Leute sich dann drauf stürzen. Gut, das lassen wir mal einfach dahingestellt, was das bedeutet. Tina Jürgens hat gerade die Moderatorin des Panels, auf dem du und Ralf gesprochen habt, hat den rosa Elefanten in den Raum gestellt. Das ist so ein bisschen für jemanden, der die so primär wie Tina und auch ich in dieser Medienbranche, in diesem Audiobereich arbeiten, ist Spotify das ja ein bisschen. Ihr seid der ein Spotify Original. Man kann ja durchaus kritisch auch drauf schauen. Warum habt ihr euch dafür entschieden, das so zu machen, nur mit Spotify oder nur auf Spotify verfügbar zu sein und da zusammenzuarbeiten auch?
Uns war es vor allem wichtig, dass wir das nicht alleine machen müssen. Wir hätten natürlich auch sagen können, wir machen das irgendwie allein und gucken, ob wir WerbepartnerInnen finden, die uns finanzieren. Wir haben aber so ein tolles Team vorgefunden bei Spotify, das uns unterstützt und auch unser Producer Daniel, der selber so viel Wissen hat und so viel Erfahrung in Podcasts und uns wirklich in einem sehr langen Prozess auch begleitet hat. Und uns geholfen hat, das alles auch noch mal mehr zu schleifen, war für uns unglaublich wichtig und dafür sind wir auch unglaublich dankbar. Und das ist es eigentlich. Und ich glaube, das ist bei den meisten, mit denen ich spreche, so. Es geht natürlich auch genau andersrum, dass man sich selbst groß macht und dann vielleicht wen findet, der einen die ganze Zeit unterstützt. Für uns war es ressourcen- und kapazitätentechnisch von Anfang an klar, wir brauchen wen, der das macht. Wir brauchen das Know-how, weil wir selber das nicht haben. Das habe ich gerade eben eingangs gesagt. Ich setze mich auch immer nur vors Mikro und hoffe, dass alles läuft und bin froh, dass das bei uns auch der Holger im Hintergrund macht und das alles funktioniert, weil wir es bei Spotify machen.
Okay. Und das war vielleicht ja auch ein Punkt. Ich meine, ihr hattet ja ein Ziel mit der Bundestagswahl auch, ne, und da musste man ja auch wenn man dieses Ziel und diesen Anspruch hat, natürlich auch relativ schnell eine Reichweite sich irgendwie generieren, damit es ja auch irgendwie Sinn ergibt, was man da so tut. Ist es eigentlich dein erster Podcast, den du selber hostest?
Ich muss ja gestehen, ich habe schon mal einen gemacht, einen ganz, ganz kleinen. Ich habe mal fürs Europaparlament kandidiert.
Ah, okay.
Und das sind auch die Anfänge gewesen, wie Ralf und ich uns kennengelernt haben. Da habe ich ihn nämlich dazu dann mal eingeladen. Und dann habe ich ihn angerufen und dann ist er ans Telefon gegangen und hat gesagt, ah ja, zur Europawahl, ah, ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich nicht eine eigene Partei gründe. Und dann war so der Punkt, wo ich dachte, oh mein Gott. Und dann haben wir uns aber sehr stark angefreundet. Aber das war sozusagen meine erste Erfahrung. Und Redeerfahrung habe ich relativ viel, weil ich halt im politischen Bereich sonst unterwegs bin, auch als Speakerin und Moderatorin. Und das für mich eigentlich die Bühne war, die noch viel besser ist, weil man auf einmal auf noch viel mehr Werkzeuge zugreifen kann, die man im Live vielleicht nicht hat. Und das sehr schön ist und ich auch einfach auch gerne was erzähle.
Das ist Grundvoraussetzung, ja. Wenn man einen Podcast macht. Auch da spreche ich aus Erfahrung. Ich wollte dich tatsächlich fragen, wie ist es denn jetzt so als Podcasterin am Ende? Weil es herrscht ja immer so dieses, es macht ja inzwischen jeder und irgendwie ist es doch gar nichts Besonderes mehr. Aber ich glaube, dass Formate auch wie eures zeigen, dass es durchaus immer noch Potenzial gibt für neue Ideen, für auch neue Ansätze, weil ich manchmal das Gefühl habe, das hat Nele Heise, die vorhin bei eurem Panel ja auch so einen kleinen Impuls gegeben hat, das Ganze aus einer Medienforscherin-Sicht nochmal eingeordnet hat, hat das ja auch gesagt, ne? Es ist wichtig, gerade beim Podcast auch ein bisschen aus so einem Elitending auszubrechen, weil oft, ja, gerade wenn über Politik gesprochen wird, es noch sehr aus einer sehr elitären Sicht gemacht wird, auch die PodcasterInnen selbst relativ wenig divers immer noch sind und das eine Perspektive ist. Ist es dann da auch so ein Ziel von euch, dass ihr das auch ein bisschen aufbrecht und das von diesem Elitären, wir setzen irgendwie alles voraus, ein bisschen runterzuholen?
Total. Also das ist auch etwas, was mich am meisten stört, dass es so unfassbar viele Podcasts gibt, wo sich zwei weiße Männer vors Mikro setzen und sich einfach was erzählen. Also das liegt vielleicht auch daran, weil ich selber gar nicht diese Aufmerksamkeitsspanne für so etwas habe. Ich das natürlich trotzdem sehr genial finde. Ich mir aber diese Frauen fehlen, die das machen. Und damit natürlich auch eine ganze Zielgruppe, die vielleicht gar nicht erreicht wird gerade. Und wir haben uns in unserem Podcast gesagt, dass wir, und das haben wir in der ersten Staffel fast komplett durchgezogen, überwiegend Frauen als ExpertInnen haben und auch nicht binäre Personen. Und das haben wir auch in der zweiten Staffel gemacht, dass wir immer geschaut haben, wir möchten vor allem Frauen eine Bühne geben und vor allem marginalisierten Gruppen. Denn das ist etwas, und das ist einfach in vielen Medienbereichen ja der Fall, das muss mehr gefördert werden, darauf muss mehr geachtet werden. Denn auch Medien sollten die Gesellschaft abbilden. Und ich identifiziere mich auch natürlich eher mit einer Gruppe, die mir ähnelt. Und das ist ja dann auch die Erfahrung, die wir beim Feedback haben.
Da hast du vielleicht ohne es zu wissen, eine Brücke geschlagen zu morgen, beziehungsweise, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das hört, zu heute. Heute ist nämlich der Schwerpunkt, tatsächlich liegt er auf diesem Thema, dem Thema Diversity, Vielfalt. Was müssen wir als Medienbranche da eigentlich tun, als einzelne Mediengattungen auch, um da noch besser zu werden, um eben auch dadurch die verschiedenen Zielgruppen besser abzuholen, die Gesellschaft so abzubilden, wie sie ist, was halt die Aufgabe von uns Medienschaffenden ist. Und das werden wir heute tatsächlich besprechen. Also da schon auch ein guter Anfang, glaube ich, gemacht hier im Podcast. Liebe Sally, vielen, vielen Dank, dass du noch kurz hier vorbeigeschaut hast in
Sehr
unserem
gerne.
Kleinen Podcast-Raum hier im ISA-Forum in München. Und ja, dann wünsche ich dir eine gute Heimreise in unsere gemeinsame Heimat NRW.
Dankeschön. Danke für die Zeit und für das schöne Gespräch.
Vielen Dank. Ciao, ciao.
Ciao.
Ich habe es im Gespräch mit Sally schon angesprochen und auch am Anfang schon kurz erwähnt. Heute geht es bei den Medientagen München um Nachhaltigkeit. Eine der großen Fragen für die Zukunft der ganzen Gesellschaft und die Zukunft natürlich damit auch der Medienbranche. Wie berichten wir über das Klima? Wie werden wir auch selbst als Medienunternehmen nachhaltiger? Außerdem sprechen wir darüber, worüber in den Medien halt nicht oder nur selten gesprochen wird und welche Perspektiven es häufiger braucht. Das alles und so viel mehr, also heute am Donnerstag bei den Medientagen München. Ich freue mich drauf und morgen gibt's dann, ja, wie inzwischen gewohnt, hier im Podcast die Zusammenfassung. Bis dahin, viel Spaß bei den Medientagen München, wo immer ihr sie verfolgt, ob digital auf unserer Plattform, wo es übrigens immer noch Tickets zu kaufen gibt. Denn der Clou ist ja, dass ihr euch das alles auch noch 4 Wochen im Nachgang dort anschauen könnt, was auf den Medientagen passiert. Es lohnt sich also auch jetzt noch ein Ticket zu kaufen für die vielen spannenden Inhalte. Oder wenn ihr ein Ticket für vor Ort habt, sehen wir uns dann im ISA-Forum. Ich freue mich drauf, macht's gut und bis morgen.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.